Aber auch da vielleicht gibt es so ein paar Quick Wins für alle, die jetzt hier ihre nächste Gehaltsverhandlung planen wollen. Das erste wäre, keine runden Zahlen nutzen, weil es halt so random ist und man häufig auf der ersten ungeraden Stelle attackiert wird von der anderen Seite. Das heißt auch hier hoher Preisanker, psychologische Genauigkeit und dann natürlich wie auf allen Seiten Alternativen planen. Was gibt es außer Preise, was ich noch für Wert abschöpfen kann? Zusätzlichen Urlaub, Sabbatical, Fortbildungsbudget, neuen Titel und so weiter.
Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Bursek und ich darf schlaue, interessante Menschen in meinen Podcast einladen und sie ausfragen. Heute habe ich Sebastian Vogt zu Gast. Er ist der Co-CEO bei HAI und er berät unter anderem zum Thema Pricing. Wie findet man den richtigen Preis, zum Beispiel für Produkte oder Dienstleistungen? Was HAI mit dem Springer Verlag zu tun hat, ob es überhaupt einen richtigen Preis gibt und welche Tipps Sebastian mir zum Beispiel geben würde, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Du hörst digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und jetzt herzlich willkommen, Sebastian. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo Christoph, danke für die Einladung.
Ich habe gerade schon angeteasert, was hat denn HAI mit dem Axel Springer Verlag zu tun? Ich habe tatsächlich auch mal, glaube ich, fast 2 Jahre beim Axel Springer Verlag gearbeitet.
Ja, also bei Springer sagt, glaube ich, kaum einer mehr Verlag. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, wie HAI und Springer zusammenkamen. Die HAI gibt es schon relativ lange. Es war früher ein Eventformat, was Startups und Corporate zusammengebracht hat. Als Berlin 2013, 14 noch nicht so transparent hinsichtlich Startups, VCs und Investmentmöglichkeiten gab, hat HAI diese Transparenz geschaffen. Und Axel Springer war auch, weil Springer sehr früh angefangen hat, frühphasig zu investieren und ja auch das Berliner Startup- und Tech-Ökosystem sehr früh unterstützt hat, auch einer der frühen Investoren bei HAI. Aber HAI hat sich auch ein bisschen gewandelt. Mittlerweile gibt es da auch
andere. Aber HAI war nicht dieser Inkubator, oder?
War kein Inkubator, war tatsächlich ein Eventformat, was Corporates aus ganz Deutschland und die Startups in Berlin zusammengebracht hat. Später auch zum Beispiel Learning Journeys angeboten hat, um die Corporates zusammenzubringen. Immer mehr geholfen hat, dann auch Innovationseinheiten, Corporate VCs und ähnliches aufzusetzen. Und du merkst schon, anhand meiner Beschreibung wurde das immer mehr von einem Eventformat zu einer Beratung. Und deswegen, das haben wir sehr früh gemacht, das machen wir jetzt seit 8 Jahren beratend, also vor allen Dingen im Bereich Innovation und Venturing. Und das Thema Pricing habe ich dann mitgebracht. Ich bin seit 6 Jahren bei HAI, bin hier Partner und mittlerweile auch Teil der Geschäftsführung. Und in der Zeit sind wir jetzt auch zur führenden Beratung für Pricing und Monetarisierung, insbesondere für digitale Geschäftsmodelle aufgestiegen. Das haben zumindest die Kollegen von Brand 1 und Statista in so einer großen Umfrage mit über 2000 Entscheidern herausgefunden, dass wir da offensichtlich den Nerv getroffen haben, der deutschen Klientel. Und insofern machen wir die beiden Themen schwerpunktmäßig. Innovation, viel KI natürlich und das Thema Pricing, wofür ich stehe.
Was hat Statista herausgefunden bei 2000 Entscheidern?
Es gibt doch von Statista und also zusammen mit Brand 1 oder vom Handelsblatt oder anderen immer so Berater-Rankings und das ist halt so ein bisschen, ich glaube, immer so das renommierteste, was ich zumindest mal am besten kenne. Und da haben wir uns so langsam hochgearbeitet von irgendwie 1 Stern auf 2 Sterne auf mittlerweile 3 Sterne in der Kundenbewertung. Ich glaube, viele kennen uns noch nicht. Wir sind eine kleine Firma, wir sind 50 Leute. Aber das, was wir machen, machen wir, glaube ich, ganz gut. Und deswegen sind wir in dem Qualitätsscore da bei der Maximalpunktzahl. Und ich habe deine Frage gar nicht beantwortet. Das darf man hier gar nicht bei dem Podcast.
Das bin ich bei Beratern gewohnt. Ja.
Aber um die Frage nach Springer noch zu beantworten. Springer ist immer noch unser Hauptanteilseigner. Ansonsten sind wir aber keine Inhouse-Beratung. Wir arbeiten nur für externe Kunden. Viel Software, viel Private Equity geführte, alles, was digital ist. Aber Springer ist halt Hauptinvestor und den Rest machen wir so als typische Partnerschaft mit 6 Partnern und Partnerinnen, wie andere Beratungen das auch machen.
Toll. Und du rechnest deine Leistung nach Zeit ab?
Ja, das wird ein teurer Podcast für dich. Also insofern, deswegen rede ich auch ganz, ganz lange und so. Nee. Also Christoph und ich hatten gerade in dem Mini-Mini-Vorgespräch unseren Producer Pascal hier dabei, deinen Producer. Und du hast gesagt, der wird nach Schnitt abgerechnet. Ja. Deswegen werde ich jetzt ganz oft stottern und sagen, nee, nächste Frage und huste mal und so. Also liebe Hörer, Pascal, der muss ja auch ein bisschen Geld verdienen. Also du merkst, man kann natürlich Outcome-based bepreisen, aber das funktioniert auch nicht bei jedem Kunden. Also du kannst ja Pricing-Projekte machen und dann erhöhst du was und dann ist es vielleicht nicht messbar oder dauert 24 Monate, bis es greifbar ist oder, ne? Also nicht alles eignet sich, wie man es gerne hätte, dass es irgendwie Outcome-based ist. Deswegen sind 80% unserer Projekte immer noch, sage ich mal, Fixpreisprojekte. Also wir machen keinen Preis pro Stunde, Preis pro Tag. Das sind absolute Ausnahmen. Also wenn du mich nach dem Tagessatz fragst, dann wirst du keine Antwort kriegen. Sondern wir gucken, was der Kunde für ein Problem hat, wie lange es dauert, in welcher Zeit wir es schaffen und machen dann ein Angebot. Und wenn wir dann merken, boah, das ist viel zu viel, dann versuchen wir einen pragmatischeren Ansatz, der kleiner ist. Oder wenn wir merken, boah, es ist viel zu wenig, weil viel zu komplex, dann finden wir einen Weg, da auch irgendwie Budget zu allokieren oder halt was Zufriedenheits- oder Outcome-based zu machen.
Ich kann dich da nicht so leicht aus dem Schneider lassen. Jetzt hast du ja doch gesagt, dann gucken wir, wie lange wir dafür brauchen und dann sagen wir den Preis. Ich berate ja auch, ja, so Online-Marketing, Digitalisierungsthemen. Und am Ende, früher habe ich auch gesagt, das ist mein Tagessatz, haben alle gesagt, das ist ja unfassbar viel. Und dann bist du nicht mal gut rasiert, Christoph, das gefällt uns nicht. Und dann bin ich auch eher dahin zu sagen, guck mal, ich bereite diesen Workshop mit den und den Ergebnissen vor und wenn ich den geleistet habe, überweist du mir das und das Geld. Und das geht eigentlich, ist eigentlich angenehmer, weil es weniger dazu führt, ob man sagt, oh, hier einen halben Tag einsparen oder das können wir auch uns selbst erarbeiten, das brauchst du nicht so tief ausarbeiten oder sowas. Aber am Ende des Tages gibt es immer wieder doch Kunden, die sagen, ist ja alles schön und gut, wenn du sagst, das kostet jetzt der Workshop. Aber wie viel Zeit brauchst du dafür, Christoph? Wir wollen ja nur mal ungefähr wissen, was du so ganz, ganz grob dafür brauchst für die Vorbereitung. Ist das bei euch auch so, dass die Leute da versuchen, am Ende doch auf den Stundensatz runterzurechnen? Oder hast du das Glück, dass die Leute da mehr Vorschussvertrauen geben?
Ich antworte mal wieder ein bisschen breiter und komme mal erstmal mit einem Beispiel. Also weißt du, was ich hasse? Ist im Taxi zu sitzen. Also nicht wegen der Fahrt, alles gut, ich fahre nicht so gerne selber, deswegen habe ich jetzt per se nichts gegen das Mitfahren, aber dann läuft halt dieses Taxameter die ganze Zeit hoch. Tak, tak, 11,30 Euro, 11,50 Euro, 11,70 Euro und es macht mich super nervös, weil ich nie weiß, was kommt am Ende raus, zahle ich für die Fahrt jetzt 83 Euro oder 53? Das macht mich total nervös. Deswegen, ich bin persönlich ein Fan von Fixpreisen, also mit Uber und Freenow und so. Na, wenn da steht 17,30 Euro, bam, habe ich mein Peace of Mind und kann das buchen und habe irgendwie meine Entspannung während der Fahrt. Und ich glaube, dass es Kunden genauso geht. Die wollen ja auch Budgetsicherheit haben. Und wenn die dann sagen, ja, der Christoph kostet 5.700 Euro pro Tag, alles darunter wären Schnäppchen, liebe Kunden. Also dann glaube ich, hätte ich wieder als Kunde Panik, passt das in mein Budget, was ist, wenn er zwei Tage länger braucht? Was ich am Ende will, ist dieser Workshop oder die Beratungsleistung. Und wenn ich das einbudgetieren kann, ob das jetzt 10 oder 100.000 oder irgendwas kostet, dann habe ich da auch Peace of Mind. Und so geht es unseren Kunden auch. Die sagen, ich brauche ein neues Preismodell, ich will Preise erhöhen, ich will irgendwie meine Pakete verändern, ich will meine Rabattstrukturen überarbeiten, ich will jetzt eine internationale Go-to-Market- und Preisstrategie, was auch immer es auch ist. Wir haben ja fast alles davon mal gemacht. Das heißt, wir können uns hinsetzen und sagen, wir brauchen dafür 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, wir haben Wochensatz und dementsprechend kommt XY Euro raus. Wenn es dem Kunden dann zu teuer ist, was natürlich häufiger der Fall sein kann, dann können wir immer noch sagen, na gut, dann setzen wir die große Online-Marktforschung durch Fokusgruppen oder durch Einzelinterviews. Oder wir machen nicht 5 Länder, sondern 3 und finden dann einen Weg, ein bisschen runterzugehen, sodass es ins Budget passt. Aber mein Gefühl ist, dass das Thema Fixpreis für alle immer noch am beliebtesten ist. Es sei denn, und das ist so ein bisschen die Ausnahme, wo Pricing sich wirklich sehr stark anbietet, ist dieses Outcome-Based Pricing. Wenn jetzt ein Projekt, ich sage jetzt irgendeine Summe, eigentlich 200.000 Euro kosten sollte. Und jetzt sagt der Kunde, boah, ich glaube, mehr als 100 kriege ich bei meinem Board nicht durch. Dann kann man ja sagen, na gut, lass uns doch in 12 Monaten einen Kassensturz machen, wie viel es gebracht hat. Und wenn ihr jetzt da 2 Millionen verdient habt, dann gebt ihr uns nochmal 10% oder irgendwie sowas. Ne? Die Zahlen sind alle beispielhaft. Das heißt, ich würde immer vom Ergebnis kommen. Ich würde versuchen, so viel fix wie möglich zu machen. Und das funktioniert aus meiner Sicht. Und der Trend geht auch dahin bei Strategieberatung, bei IT-Services, bei Rechtsanwaltsleistungen, also eigentlich bei fast allen, die irgendwie Professional Services machen. Und das Schöne ist, möglicherweise schaffst du auch mehr und mehr Synergien durch KI. Denn Dinge, für die du vielleicht vorher 20 Tage gebraucht hast, kannst du mittlerweile vielleicht in 10 machen. Und jetzt könntest du, wenn du nach Tag abrechnest und den eben genannten Tagessatz hast, dann rechnest du dir nur noch die Hälfte ab. Aber vielleicht ermöglicht dir ein technologischer Vorsprung auch einfach mehr zu machen, die einzusetzen und am Ende auch eine höhere Marge für dich zu erzielen. Das heißt, durch KI und Technologie und Software musst du Value-Based Pricing machen und nicht den Cost-Plus-Ansatz pro Stunde.
Du hattest eben ja schon genannt, dass teilweise die Firmen da draußen am Markt erst über Zeit lernen mussten, dass es euch gibt und dass eine Preisberatung tatsächlich auch eine Option sein kann. Was sind in deiner Erfahrung Branchen oder auch Firmenstrukturen oder Produktkategorien, die erstmal sagen so, oh, alles ganz nett, Herr Vogt, aber wir haben das schon so lange gemacht, wir können uns gar nicht vorstellen, dass man da mit Pricing-Ideen überhaupt irgendwie die Nadel bewegen kann.
Ja, das passiert, aber ich glaube, da haben nicht nur wir, sondern auch andere schon ganz gute Vorarbeit gemacht. Also den Satz höre ich natürlich andauernd, aber meistens, wenn wir schon mit den, was auch immer, CEOs oder Beteiligungsmanagern von Private Equity sprechen, dann sind das Profis, die natürlich schon 2, 3 Preisrunden gemacht haben. Und ich glaube, die, die das sagen, wir können nicht mehr machen, sind meistens Vertriebsmitarbeiter, die natürlich sehr viel stärker vielleicht auch auf Volumen gucken und auf Kundenzufriedenheit und nicht auf Profitabilität zum Beispiel, weil da guckt natürlich der Pricing-Dude wie ich da drauf. Und meistens ist es dann tatsächlich auch die, ich will nicht sagen Lehmschicht, Mittelbau, die dort vielleicht nicht so stark eingekauft ist wie ein C-Level oder ein Investor, der auch dort vielleicht schon 2, 3 Runden mehr gedreht hat. Das heißt, das passiert. Aber ich glaube, ich meine, es gibt auch andere Beratungen, die das seit 40 Jahren machen. Viele haben vielleicht schon mal ein Simon Kucher-Projekt gemacht, wo ich auch früher war, sehr stark in der Industrie oder im Life Science-Bereich. Wir bei HAI arbeiten ja vor allen Dingen für digitale Geschäftsmodelle. Also wenn jetzt eine Software-Company zu uns kommt oder ein Dienstleistungsunternehmen, da sind wir, glaube ich, führend und da haben wir auch unendlich viele Cases, egal welche Software oder welche KI es ist, wo wir dann auch zeigen können, hey, wir kennen den Wettbewerb, wir haben da Mystery Shopping vielleicht mal gemacht oder wir haben da mal ein Projekt gemacht, wir kennen die Strukturen von denen, wir wissen, was da rausgekommen ist, natürlich anonymisiert und können dann natürlich auch gemeinsam entscheiden, ist es das wert? Und eben habe ich ja dieses Beispiel genannt, dann kommt der Kunde und ich will irgendwie durch die Tür ein großes Projekt da lancieren mit mehreren 100.000 und vielleicht ist das Potenzial nicht da. Dann sollte man vielleicht auch einen anderen Weg finden, Pricing zu machen, kleine Schritte, erstmal irgendwie mit einem Produkt starten, in einem Land starten, mit einer Business Unit, gucken, ob es funktioniert und dann möglicherweise den großen Schwung nachziehen, um dann auch die Organisation mitzunehmen, nicht sowohl im Budget als auch im Glauben an das Thema.
Jetzt hast du viele Bausteine erwähnt, die ich noch gar nicht so damit so verbunden habe. Du hast gesagt Mystery Shopping, du hast gesagt, wir haben da mal oder Fokusgruppen oder Marktumfrage oder sowas. Das ist ja schon interessant. Also wenn ich jetzt sage, was ist dann einfacher? Machst du lieber reale Güter oder virtuelle Güter oder Dienstleistungen?
Also wir machen am liebsten virtuelle Güter, die ja de facto auch irgendwie Dienstleistungen sind. Also das ist sehr viel, was wir arbeiten, sind Software. Das ist natürlich klassische SaaS-Lösungen. Das kann aber auch genauso noch was sein, was irgendwie lizenzmäßig on-premise läuft. Kommen jetzt sehr viele KI-Leistungen dazu, entweder bei den SaaS- und Softwareunternehmen, die dann einfach anders funktionieren, auch in ihrer Monetarisierung, oder halt die KI-Pure-Player, die jetzt gerade eher VC-gestützt aus den Böden kommen hier. Also insofern ist das so unser Home-Turf. Und da kannst du auch natürlich, ne, bei realen Gütern guckst du, was sind meine Kosten, ne? Wie drücke ich meinen Lieferanten, dann mache ich einen Cost-Plus und Pricing, guck nochmal auf den Wettbewerb. Bei uns ist es halt deutlich, deutlich mehr value-based. Und du hast auch meistens jüngere Unternehmen, die entwickeln die Lösung weiter. Das heißt, wenn du jetzt ein 5 Jahre altes Unternehmen hast, dann hast du einfach prozentual jedes Jahr auch eine höhere Wertschöpfung, als wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, was ist, was 80 Jahre schon am Markt ist. Und dementsprechend hast du auch mehr Preispotenzial, weil du am Anfang als junges vielleicht Startup irgendwie ganz vorsichtig bist, die ersten Kunden gewinnst, irgendwann hast du deinen Proof irgendwie erreicht, Proof of Concept, und dann hast du auch sehr viel Pricing Power, die damals viel zu günstigen Verträge langsam hochzuverhandeln und natürlich bei Neukunden, wenn du das deutlich weiterentwickelt hast, auch einen marktkonformen Preis zu erreichen.
Okay, ich überlege gerade, ein Kumpel von mir hat so ein ERP für Entsorger. Da können also Entsorger das benutzen und können auch die ganze Disposition ihrer Entsorgungslaster da irgendwie raufschalten und sagen, ich bin in 5 Minuten bei euch, stell den Container ab, hol den wieder ab und so weiter. Also da ist sozusagen alles drin, was man so als Entsorger braucht. Mit welchen Bestandteilen oder Bauteilen könnte man jetzt sagen, so macht man mit dem zusammen ein Preisprojekt?
Ja, also eigentlich hast du gerade unseren ICP beschrieben, denn was natürlich immer super cool ist, sind sehr vertikal spezialisierte Lösungen. Weil dann gibt es wahrscheinlich irgendwie ein paar ERP-Systeme, mit denen keiner zusammenarbeiten will. Liebe Grüße an SAP und Oracle und so weiter. Die für die meisten auch einfach zu groß sind. Und dann gibt es halt diese spezialisierten, oftmals aus Deutschland kommenden 50-Mann-Buden, so ungefähr, die dann halt Branchenlösungen auch entwickelt haben. Oder halt auf Basis von irgendwie Business Central oder so eine Branchenlösung aufgesetzt haben. Und die sind halt, wenn du da einmal drin bist, am Anfang ist es irgendwie Pitch und Tender manchmal oder so und dann musst du halt natürlich auch im Pricing kompetitiv sein. Aber wenn du dann einmal drin bist und wirklich mit vielen Schnittstellen und Datenpunkten, dann ist das so sticky, da hast du eine unglaubliche Pricing-Power, die du nicht ausnutzen sollst. Du willst natürlich eine langfristige Kundenbeziehung, aber du hast wirklich sehr viel Potenzial, da auch den Kunden weiterzuentwickeln. Und das macht natürlich viel Spaß. Und ich glaube, solche Unternehmen, ERP ist ein sehr schönes Beispiel, gerade mit einer Branchenlösung dahinter, haben eine immense Pricing Power. Denn niemand reißt das ERP-System raus, wenn du irgendwie die Preise um 10% erhöhst. Den Kunden will ich mal sehen.
Ja, ich glaube, die hatten vorher irgendwie so krude Grundjahrespreise pro Sitz und haben das jetzt irgendwie aufgesplittet in viele weitere Sachen. Aber müsst ihr viel outbound machen, um den Leuten zu überzeugen, lass uns mal ein Projekt mit uns gemeinsam zu machen? Oder ist da der Zeitgeist schon so weit, dass die auf euch zukommen? Was passiert häufiger?
Also unser Pricing-Team ist ja nur 4 Jahre jung. Also ich habe vor 4 Jahren angefangen, habe gesagt, wir wollen die führende Pricing- und Monetarisierungsberatung für digitale Geschäftsmodelle werden. Am Anfang war ich halt alleine und habe das allen erzählt. 4 Jahre später sind wir jetzt ungefähr 20 Leute, sind in solchen Rankings wie Brand 1 und Statista auf Platz 1. Das heißt, glaube ich, es geht in die richtige Richtung. Aber natürlich rödeln wir auch viel. Ne? Wir machen, können gerne alle auf unsere Website gucken, jetzt mit OMR Reviews zusammen, großen SaaS und AI Pricing Report, wo wir uns über 4000 SaaS Companies angeguckt haben, über 35 CEO Interviews geführt haben. Sehr aufwendiger Report, könnt ihr auf hi.co gerne ab dem 4.9. runterladen. Ich mache meinen eigenen Podcast, Pricing Friends heißt der, dürfen auch alle gerne auf Spotify und Apple Podcasts reinhören. Also wir machen so Beraterzeug, ne, die so Podcasts machen. Weiß nicht, kommt dir vielleicht bekannt vor. Ich glaube aber auch immer noch, dass wir wirklich im Herzen Bock haben auf diese Themen und Leuten helfen wollen, dass sie im Pricing besser werden, dass sie dadurch mehr Geld verdienen, ihre Kunden mit noch innovativeren Leistungen danach beehren können, dass sie das Geld reinvestieren. Und da fühlen wir uns einfach wohl und haben Lust drauf. Und wer da Lust drauf hat, darf sich natürlich gerne melden oder den genannten Marketingformaten auch folgen. Dann freue ich mich. Liebe Grüße an alle Pricing Friends da draußen.
Hast du aus dem OMR-Report schon irgendwie ein Pre-Takeaway, das du uns schon anteasern kannst, wo du sagst, warum das irgendwie schon spannend ist, reinzugucken oder ein Learning, das ihr dabei gemacht habt?
Ja, also unser Hauptaugenmerk war, aber es gibt mittlerweile mehrere Kapitel, waren zwei, weil das eine ist eigentlich per User. Ja, im ERP-System, was du vorhin genannt hast, also haben wahrscheinlich 90% der ERP-Systeme ein Per-User-Preismodell, eine Preismetrik. Ist das noch zukunftsträchtig? Oder lösen eigentlich KI-Leistungen und KI-Lösungen, dedizierte KI-Lösungen, das irgendwann ab? Na, so wie man ja sagt, Agents reißen irgendwie die Schnittstellen ab, die ERP-Systeme und andere SaaS-Lösungen irgendwann aufgebaut haben und was deren Existenzberechtigung hat. Und damit kommt dann auch ein neues Pricing, das vielleicht outcome-based ist oder transaktional und eben nicht mehr, wie viele Leute nutzen das einfach. Denn es gibt sehr, sehr viele Cases, natürlich auch speziell in der aktuell etwas schwächelnden Wirtschaft, wo die Anzahl der User immer runtergeht. Und zwar über Jahre. Zum einen, weil es gewissen Branchen schlecht geht, zum anderen, weil einfach weniger User gebraucht werden, weil sie durch KI gesetzt werden. Und kannst du dann den Trend weniger User durch nur noch höheren Preis pro User sozusagen gegensteuern? Wir wissen es nicht. Das heißt, das haben wir sehr groß orchestriert, auch mit der Aussage, und jetzt weiß ich die Zahlen nicht mehr, aber es war auf jeden Fall was über 60%, ich glaube eher 80% der SaaS-Unternehmen in den nächsten 2 Jahren ihr Pricing deutlich überarbeiten wollen. Das heißt, das ist ein sehr, sehr spannendes Finding. Und zum Zweiten natürlich dann die Frage, die daran anschließt, wie monetarisiere ich denn KI? Ja? Schaffe ich das so zu bundeln wie früher in Usern? So, du hast jetzt 1000, weiß nicht, Token, Calls, was auch immer, in einem S-Paket und 10.000 in einem M-Paket und 100.000 in einem L-Paket und dann hast du wieder Good, Better, Best mit Fixpreisen wie heute. Oder ist das viel transaktionaler oder wie bei meinem Beispiel, ich nehme einfach 10% von dem Geld, was du daran verdienst, dass ich mich super tief integriere und dann halt dementsprechend ein Outcome-Based Pricing mache. Und das ist schon spannend. Ich habe keine Antwort darauf. Ich glaube, wir sind da alle noch in der Findungsphase, wie es sich wirklich entwickelt. Aber das ist natürlich ein super spannendes Thema für alle, die irgendwie was Digitales monetarisieren wollen gerade.
Ich wünsche natürlich, dass tausende Zuhörende jetzt nach dem Podcast zu dir kommen und sagen, wir müssen ein Projekt zusammen machen. Wahrscheinlich wird es leider nicht genauso laufen. Aber gibt es so Experimentchen, die jeder mal machen kann, in Ersatz einer Zusammenarbeit mit euch, die natürlich nicht so erfolgreich sind wie eine Zusammenarbeit mit euch, aber wo du sagst, so jeder muss mal 10 Kunden fragen, ob sie die Preise überhaupt verstehen oder so. Es gibt so Experimente, um rauszufinden, wo stehe ich selbst mit meinem Pricing? Bin ich da good, better oder best schon?
Ja, also per se brauchst du natürlich keine Pricing-Beratung, um Pricing zu machen. Also du kannst das natürlich auch in-house und selber machen. Also ich glaube, so ab, das mal irgendwann analysiert, so ab 200 Mitarbeiter ist meistens eine Größe, wo auch jemand einen Pricing-Manager einstellt. Das ist ja meistens so eine Schnittstellenfunktion zwischen Produkt, Marketing und Vertrieb. Davor ist es meistens irgendwo dazwischen oder halt Founder-led noch am Anfang. Aber natürlich kannst du, egal ob du Pricing-Manager auf der Visitenkarte hast oder einer der eben genannten Personen, 10 Leute fragen von deinen Kunden, 3 Fragen stellen. Erstens, wie zufrieden sind sie von 1 bis 10? Zweitens ist, was würden sie machen, wenn der Wettbewerb uns um 10% oder 20% undercutten würde im Preis? Und das dritte ist, wenn alles gleich bleibt, wie sehr sehen sich denn in 3 Jahren noch Kunde bei uns von 1 bis 10? Und wenn du halt merkst, hey, die sind zufrieden. Zweitens, Pricing ist nicht das Thema. So dieses Beispiel ERP-System, ach, für 10% mehr reiße ich das System doch nicht ab. Und drittens, die planen mit dir. Und das irgendwie von 10 Kunden kriegst, dann hast du auf jeden Fall schon mal dein Preispotenzial ganz gut validiert, würde ich sagen, und kannst diesen Schritt mal gehen. Ob das jetzt 5, 7, 12% Preiserhöhung ist, klar, das kann man noch verfeinern. Aber das so als erste Synthese, fände ich das ganz spannend. Und wenn du es ganz quick and dirty machen willst, ich meine, kommt aufs Geschäftsmodell an, aber erhöhe doch mal deine Preise um 10% und guck mal, was passiert. Und ich glaube, es gibt viele, viele Produkte und Segmente, wo einfach gar nichts passiert. Wo einfach niemand davon Notiz nimmt bei Neukunden und das Gleiche passiert wie vorher. Und wenn du merkst, hey, ich verkaufe das Gleiche wie vorher, dann mach's doch nochmal. Und wenn dir nichts passiert, machst du es nochmal. Ich glaube, irgendein schlauer VC, ich weiß nicht mehr, ob es Mark Andreessen war oder so, der hat das irgendwo auch schon mal gesagt. Und wenn du dann merkst, irgendwann deine Nachfrage bricht ein, dann hast du den Kipppunkt erreicht. Dann kannst du es ja auch wieder zurückdrehen. Das ist ja jetzt alles nicht kein Hexenwerk in vielen Branchen. Aber ich glaube, je nach Branche kannst du solche Tests machen. Und ich glaube, niemand muss Angst haben vor Preistests. Amazon ändert, ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, ich glaube, 4 Millionen Mal am Tag irgendwelche Preise. Davon sind viele Tests dabei. Also insofern könnt ihr das auch machen. Keine Angst davor.
Spannend. Ich bin mit so einem Typen befreundet, der ist Spardetektiv Daniel Engelbarts. Grüße gehen raus. Der war, glaube ich, auch mal bei Springer eine Zeit lang. Und der hat immer so Sachen, dass er sagt, guck mal hier, toller Tipp für diese Software oder dieses Produkt, jetzt kündigen, dann wirklich kündigen und echt kündigen drücken und dann nach 7 Stunden kommt eine E-Mail, wenn du jetzt doch nicht kündigst, kriegst du 1 Jahr lang zu 20% des Preises, darfst du irgendwie bleiben oder sowas. Ja, sowas gibt es ja zuhauf. Ist das auch so ein Signal, wo du sagst, oh, da hat mal jemand eine Pricing-Beratung gemacht oder sowas? Oder sind solche Sachen sinnvoll? Oder ist das schon etwas, wo du sagst, in vielen Fällen wird das leider dann doch eher ausgenutzt und hilft dem Unternehmen nicht weiter?
Also erstmal den Namen muss ich mir merken, Daniel Engelbarts, weil der ist eigentlich mit, wie du ihn gerade beschreibst, ein perfekter Gast für Pricing Friends. Weil wir in unserem Podcast ja irgendwie Pricing aller Couleur uns anschauen und natürlich so eine Kundenrückgewinnung durch Preise ja auch super spannend sind. Also ich versuche ihn mal danach mal zu gewinnen für uns. Also ich glaube, jeder kennt es, der mal so ein Sky-Abo hatte. Du guckst irgendwie, weiß nicht, Bundesliga-Filme, irgendwas. Und wenn die Saison vorbei ist, dann kündigen alle, dann ruft der nette Sky-Mitarbeiter an und sagt, ah, komm, reaktivieren und dann kriegen sie einen halben Preis und noch irgendwie einen Receiver dazu oder was auch immer. Und ich glaube, das kennt man genauso bei Telekommunikationsverträgen, war das ja auch über Jahrzehnte so. Tatsächlich nimmt das ein bisschen ab. Also würde ich jetzt mal behaupten, dass es nicht mehr so viele crazy Retention-Maßnahmen gibt. Und ich glaube, die Telcos als auch jetzt so Sky und Co. Setzen da auch dran, dass sie aus diesem Image rauskommen, dass dann halt so ein Spardetektiv das aufdeckt und alle das jahrzehntelang machen. Bei Netflix oder so ist es ja nicht so, as far as I know. Wenn du das kündigst, dann ist es halt weg und wenn du Lust hast, dann kannst du es für, keine Ahnung, 12,99 € wieder abschließen. Aber diese, du kriegst irgendwas umsonst, haben, glaube ich, die Amerikaner nicht so stark in der DNA wie vielleicht auch wir. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, dagegen zu steuern, ohne jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, aber gewisse Bonusprogramme, wo du vielleicht auch irgendwie Loyalitätspunkte sammeln kannst im Laufe deiner Zeit und wenn du halt kündigst, dann sind die weg. Das wäre so ein Klassiker. Du kannst natürlich auch Bestandskunden durchaus mehr Leistungen geben als Neukunden. Da spricht ja nichts dagegen, auch wenn die meisten irgendwie immer sehr einen Neukundenbezug haben. Und was auch viele machen, und vielleicht drehen wir mal hier die Springer-Runde mal komplett, sind so längere Trials. Also wie zum Beispiel bei Bild Plus, wenn du da das Online-Abo abschließt, dann zahlst du da in den ersten 12 Monaten, ich glaube aktuell 1,99 € und danach wechselst du auf 7,99 €. Aber wenn du jetzt nach einem Monat kündigen würdest, dann kriegst du da kein Retention-Angebot und Winback, sondern dann ist deine E-Mail-Adresse erstmal gesperrt sozusagen für Neukunden. Da läuft irgendwie eine KI drüber, dass du es nicht mit 37 anderen Adressen machst. Das heißt, du hast erstmal einen Anreiz, diese 12 Monate voll zu nutzen zum niedrigeren Preis. Und vielleicht in der Zeit merkst du ja auch, ach, ich bin ja jeden Tag auf der Seite und die haben ja doch ganz gute News. Ich will jetzt gar keine Werbung machen, es ist kein Bezug dazu, auch wenn ich Leser bin. Und dann versuchen sie natürlich, wenn du 12 Monate dabei bist, dich dann, wenn du loyaler, wirklicher Kunde bist und das regelmäßig liest, dann dich auch auf den vollen Preis zu migrieren. Und das machen nicht nur Bild Plus, macht auch Washington Post oder Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, da gibt es ganz viele Beispiele, um dann halt nicht in diese Winback-Falle zu kommen.
Du hattest von nebenbei erwähnt, dass man ungefähr ab 200 Mitarbeitenden anfängt, so sich jemanden zum Thema Pricing einzustellen. Das ist mir so noch nie stark aufgefallen, aber ich habe auch noch nie genau hingeguckt. Wenn du jetzt sagst, du würdest alle Pricing-Managerinnen und Manager Deutschlands zum Abendessen einladen, wie viele Plätze müsste der Tisch haben? Was schätzt du, wie viele gibt es da von diesen Experten und Experten?
Also da gibt's schon mehr, als man denkt. Also wir machen einmal im Jahr, auch wieder so Beraterkram, einmal im Jahr unseren Pricing Summit hier in Berlin. Wer sich jetzt dort angesprochen fühlt, kann mir gerne mal eine Nachricht schreiben an pricing.hi.co oder bei LinkedIn. Aber da haben wir schon locker 100 Leute drin und da laden wir schon sehr selektiv ein. Und es gibt auch so größere Veranstaltungen. Es gibt eine Professional Pricing Society, wo, glaube ich, mehrere 10.000 Leute drin sind. Die ist aber amerikanisch weltweit, und weltweit. Ja. Weltweit. Eine European Pricing, ich weiß nicht, wie die heißt, EPP heißt die, Professional oder so. Also da gibt's schon auch eine sehr nerdige Gruppe, die sich regelmäßig trifft. Weil Pricing hat so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, die Sales und Marketing und RevOps und Produktleute, die haben alle eine sehr starke Community und Pricing ist so ein bisschen das ungeliebte Pferd oder was sagt man, Endline. Deswegen finden sich da jetzt auch mehr Nischen-Communities. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, 1.000 hast du da mindestens in Deutschland. Wahrscheinlich eher 5.000. Würde ich jetzt mal tippen. Also, na, und das zeigt ja auch, dass wir sind ja nicht die einzige Beratung, die das macht. Ne? Alle großen, ob McKinsey und BCG und Accenture und so, die haben auch alle Pricing-Beratungen und die adressieren natürlich auch diesen Markt. Und da gibt es schon eine ganze Menge an Leuten, die das hauptberuflich machen.
Wahrscheinlich ist fürs Pricing auch Psychologie sehr wichtig. Liest du gerne Psychologiebücher, hörst du gerne Psychologie-Podcasts oder gibt es so ein paar Grundmechanismen, wo du sagst, ja, krasserweise ist irgendwie 80% der Mechanismen sind irgendwie ein oder zwei Grundannahmen über die menschliche Psyche.
Ja, also das kann ich auch eben nur empfehlen. Pricing ist grundsätzlich ein Mix aus Strategie, Analytik und Psychologie. Wenn du die drei Ecken dieses Dreiecks meisterst, dann machst du gutes Pricing. Weil das eine ist, du musst halt irgendwie die Preisstrategie festlegen. Ne? Wenn der eine, vereinfacht gesprochen, Vertriebler sagt, oh, wir müssen die günstigsten sein und der andere sagt, oh, wir sind Premium, dann hast du irgendwie Kraut und Rüben im Pricing. Das heißt, du brauchst Alignment, du brauchst eine Strategie, wie du das Ganze dann auch umsetzt, damit du deine Positionierung gegenüber Wettbewerbern und Markt findest. Das zweite, wie gesagt, Analytik, also läuft ja nichts über Daten. Das ist sehr klar. Und wenn ich eben so lapidar gesagt habe, erhöhe mal um 10% deine Preise und guck, was passiert, dann checkst du das natürlich auch regelmäßig. Wie viele Neukunden habe ich? Was die Kohorte? Bleiben die länger? Kündigen die dann, weil sie den Kollegen Daniel gut zugehört haben? All die Dinge guckst du dir dann an. Und das dritte ist ja Psychologie. Weil es ist immer noch, verkaufst du ja was. Und der Preis ist ja ein Teil des Verkaufsprozesses. Und ob du jetzt sagst, es kostet 10 Euro oder es hat mal 20 gekostet, aber jetzt machen wir gerade nur bis morgen Rabatt für 10 Euro, wirkt natürlich komplett anders beim Kunden. Und all diese Dinge findest du ja jederzeit. Erst einmal bewertet der Kunde einen Preis ja an Referenzpreisen. Wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und du siehst, eine Milch kostet, keine Ahnung, 1,29 pro Liter, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, passt, ist irgendwie in Ordnung. Wenn du jetzt das gleiche in der Tankstelle zu dem Preis, würdest du wahrscheinlich, boah, sagen, mega günstig. Und keine Ahnung, wenn du 1000 Liter kaufen willst, dann ist es wahrscheinlich viel zu teuer. Das heißt, du hast irgendwie immer Referenzpreise und wenn es nicht ein anderes Milch ist, dann ist es vielleicht eine Flasche Wasser, eine Flasche Cola, was auch immer. Das heißt, du musst gegenüber Referenz und Wettbewerb natürlich zum einen gute Referenzpreise haben, aber du kannst die auch selber schaffen. Zum Beispiel über diesen Preisanker. Kostete mal 20, ist jetzt 10. Oder 10.000 Leute waren happy damit. 10 Euro. So völlig andere Zahl, aber schafft erstmal einen Anker, dass die 10 günstig aussieht im Vergleich zu irgendwie Trustpilot. 10.000 Leute waren zufrieden. Oder du machst Good, Better, Best. So dieses, es gibt drei Angebote. Und dann, oh, keine Ahnung, ich nehme die Mitte. Also ich weiß nicht, ich ertappe mich da auch ab und zu, wenn ich mir so einen Salat mittags hole und dann wird mir das iPad umgedreht und dann steht da, wollen Sie 30%, 20% oder 10% Trinkgeld geben? Und eigentlich will ich gar kein Trinkgeld geben, weil ich quasi nur rein und raus gegangen bin und dann drücke ich doch auf die Mitte. Dann ist das, weil die Referenzpreise gestellt wurden, weil da sozialer Druck ist, weil hinter mir und vor mir mich Leute angucken, was ich drücke. Und mit diesem sozialen Druck und der Psychologie schaffe ich am Ende 20% mehr Umsatz. Also deswegen, lange Antwort auf eine kurze Frage, mit Psychologie kannst du immens viel machen. Und da gibt es tolle Quellen dazu. Ich will nicht immer unsere Quellen nehmen. Ich mag die Newsletter von Nick Kolenda, der macht viel zu Price-Psychologie. Es gibt da ganze Bücher, Behavioral
Economics. Sag mal, wie heißt der?
Nick Kolenda. Der macht so ein, ich weiß gar nicht, wie der Newsletter heißt, aber viel zu Preispsychologie, wie man Farben nutzt, wie man kommuniziert. Dann gibt es das tolle Buch Predictably Irrational von Dan O'Reilly, der so viele Entscheidungsfehler macht. Wenn man ein bisschen advanced sein will, dann kann man Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman lesen, was der meinen Nobelpreis dafür bekommen hat, für Prospect Theory. Also da gibt's Freakonomics, fällt mir noch ein. Also da gibt's sehr, sehr viele Bücher, die auch toll sind. Ich würde mich auf eins begrenzen, weil so eine gewisse Lernkurve irgendwann abflacht und dann würde ich lieber die anderen Pricing-Themen nochmal priorisieren.
Toll. Gibt es so tolle Beispiele von Unternehmen, die jeder kennt, ob es Apple ist, ob es Amazon ist, ob es Google ist oder sowas, wo du sagst, da kann man mal irgendwie ein, zwei Beispiele, warum das so ein super tolles Pricing von dir war oder andererseits, wo man sagt, selbst so große Unternehmen kriegen auch manchmal ihr Pricing überhaupt nicht hin und müssen dann anerkennen, okay, das war strategisch komplett in die falsche Richtung gerannt.
Ja, also vielleicht mal ein anderes Beispiel. Ich meine, Apple ist klar, ne? 30% Revenue Share beim App Store ist mega gut. Die Handys werden jedes Jahr in jeder Generation irgendwie 50 Euro teurer und dennoch kaufen wir sie. Ich finde tatsächlich sehr spannend das Thema, alle die Revenue Management machen, weil es halt sehr, sehr technisch ist. Also die Airlines, die Hotels, die einfach große Teams und viel Technologie haben, eine dauernde Marktrecherche, kontinuierlich gucken, wie sie auf Booking.com oder woanders gelistet sind, um da jeden Tag viele Realtime-Preisentscheidungen zu machen. Das finde ich schon.
Ist das ein großer Bereich eures Jobs, genau diese Revenue Manager in Reise und so weiter?
Geht eigentlich, weil es sehr, sehr stark toolgestützt ist. Und da brauchst du nicht so regelmäßig Leute, die dir Preiserhöhungsstrategien machen. Da hast du häufig so ein Setup-Projekt. Wie komme ich einfach von irgendwie Excel auf ein Revenue Management, eine Auswahllogik fürs richtige Tool oder selber bauen? Und dann das Skalieren ist eher ein internes Thema. Deswegen ist es jetzt nicht so unser Hauptthema. Wie gesagt, wir machen sehr viel Software, wo du irgendwie jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine Preiserhöhung machst. Und was ich auch einen spannenden eigentlichen Pricing-Fail finde, ist ChatGPT. Weil das wurde ja irgendwie im November, jetzt bin ich noch gucken, ob ich das richtige Jahr sage, ich glaube 22 gelauncht. Tatsächlich war es ja mal ein internes eine interne Research-Lösung von OpenAI, was sie dann einfach mit einem Chat-Interface freigeschaltet haben. Und dann kam plötzlich diese riesige Nachfrage und es gab überhaupt keine Monetarisierung dahinter. Und dann hatten sie innerhalb von, ich weiß es nicht mehr, ein paar Tagen irgendwie zig, 10.000 und 100.000 Nutzer und haben keinen Cent damit verdient, hatten riesige Cloud-Kosten und haben ja dann, glaube ich, so 4 Monate später dann diese 20 Euro und 200 Euro eingeführt. Aber auch nicht, um Geld zu verdienen, sondern vor allen Dingen, um die Nachfrage zu dämmen. Und da war es ja ganz spannend, da haben sie ja auch gar keine Pricing-Studie gemacht, sondern haben stattdessen, glaube ich, irgendwie so ein internes Google-Form rumgeschickt.
Ja,
dann haben sie so eine kurze Discord-Umfrage gemacht, welche Preise akzeptabel sind. Also null sophisticated, würde jetzt der Pricing-Nerd sagen. Dann haben sie $20 raufgemacht und alle anderen haben das gefolgt. Ne? Ob du jetzt bei Gemini ist es, glaube ich, auch 20, 200. Bei Claude ist es 20, weiß nicht, ob auch 200. Alle haben es nachgemacht. Das heißt, dieser marktführende Preis hat alle dazu geführt, zu folgen. Und da gibt's ja nicht mal so die richtigen günstigen Anbieter. Und keiner traut sich natürlich rüber über den Platzhirsch. Das heißt, da war wahrscheinlich richtig viel, haben sie viel Geld liegen gelassen, weil da sicherlich auch über mehr Differenzierung oder auch einen höheren Startpreis mehr gegangen wäre.
Aber OpenAI verdient ja auch immer noch kein Geld, ne?
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, mit ChatGPT verdienen die schon ein paar Euro. Aber ich denke mal, wenn Sam Altman mal wieder ein bisschen Geld braucht, dann ist da sicherlich Potenzial, weil auch da wieder, wer würde sich denn von dem, ich weiß nicht, es ist Plus trennen, wenn das jetzt von 20 auf 25 Euro gehen würde? Also das wäre ja eine, wenn wir rechnen, 25-prozentige Preiserhöhung, verlierst du da 25% deiner Abonnenten? Glaube ich nicht.
Sicher, ja, glaube ich auch nicht. Also ja, ganz lustig mit OpenAI, das hatte ich auch, war ja auch eine meiner Fragen gewesen, ob du das ein gutes Pricing findest, haben wir jetzt irgendwie rausgefunden.
Ja, OpenAI ist ja, ne, da läuft es ja anders mit den ganzen Tokens und Paketen und so weiter.
Ja.
Aber da bräuchte man wahrscheinlich nochmal einen längeren Podcast zu, weil das ja dann doch recht komplex so ist. Aber es gibt auch, glaube ich, einige, OpenAI hat die Preise ja auch gesenkt. Klar, das ist Technologie induziert. Aber Preise senken ist natürlich per se immer ein bisschen gefährlich, weil der Markt zieht nach und dann hast du so ein Nullsummenspiel, außer dass du weniger verdienst. Tesla hat es auch gemacht, fand, glaube ich, die Aktionäre auch nicht so geil. Praktika hat diese Dauerrabatten gemacht, an denen sie zugrunde gegangen sind. Also ist immer gefährlich.
Die alle Matratzenläden haben auch 365 immer irgendwie Rabatte.
Ja, da kommt man, glaube ich, auch nicht raus.
Ich hatte jetzt gerade die letzten Tage gelesen, dass die API-Kosten von OpenAI so krass in den Keller rutscht sind. Und gerade wenn man sagt, man muss die Antwort nicht sofort haben, sondern lädt irgendwie alle Prompts hoch oder alle Daten hoch und sagt, innerhalb von 24 Stunden will ich das einfach beantwortet haben, kann man jetzt teilweise das gesamte Internet verarbeitet bekommen für irgendwie unter wenige $100 oder so, also unfassbar. Und wo irgendwie auch keiner versteht, A, wer nutzt das und B, was bringt denen das so günstig zu machen? Aber ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Aber ja, genau, also auch.
Aber diese, also du musst ja gucken, wo kommt, wenn du Pricing machst, wo kommt der Value her? Und ich glaube, bei Informationen ist es, du willst es jetzt haben und du willst es natürlich genau haben. Und dafür, wenn ich jetzt, ne, als Berater ist ein gutes Beispiel, kann aber genauso auch ein Consumer Request sein. Wenn ich jetzt was wissen will, dann habe ich einfach nicht bis nächste Woche dafür Zeit. Und genauso wäre das ja, ich will ja nicht, dass ChatGPT dann durchhalluziniert. Dafür will ich auch kein Geld ausgeben, sondern ich will es validiert haben. Und ich meine, so wie ich eben gesagt habe, für einen Flug, wenn ich jetzt heute noch nach, keine Ahnung, Barcelona fliegen müsste für irgendwas Wichtiges, dann habe ich da einfach wahrscheinlich eine immense Zahlungsbereitschaft. Aber wenn ich jetzt mit meiner Familie reisen will, dann ist mir fast egal, ob der Flug jetzt irgendwie um 9 oder um 11 ist, an einem Samstag oder an einem Sonntag. Da habe ich viel mehr Flexibilität und dementsprechend auch nicht diese Zahlungsbereitschaft. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig für gutes Pricing, den Value meiner Kunden, die Value-Driver richtig zu identifizieren. Und wenn es halt schnell gehen muss bei ChatGPT und es genau sein muss, dann hast du wahrscheinlich dort viel Zahlungsbereitschaft. Und wenn du das ganze Internet auch morgen noch lesen kannst, dann hast du wahrscheinlich weniger Zahlungsbereitschaft.
Du hast gesagt, ihr seid jetzt ungefähr bummelig 50 Mitarbeitende. Du gehörst jetzt der Geschäftsleitung an. Ist Gehaltsverhandlung mit Leuten, die sich zum Thema Pricing auskennen, besonderer Pain in the Ass? Oder ist das eigentlich besonders einfach, weil beide Seiten wissen, was die Richtlinien sind?
Ja, also das ist natürlich immer ein Pain in the Ass. Es ist nicht so, dass ich ein guter Verhandler wäre. Tatsächlich bei Pricing Friends ist die meistgehörte Folge, die wir jemals hatten, Matthias Schranner, der Verhandlungsexperte. Ja. Also das Thema scheint nicht nur mir, sondern auch vielen anderen unter den Nägeln zu brennen. Wir haben bei High fixe Gehaltsbänder pro Level, ne? Wir haben so Consultant, Senior Consultant, Projektmanager und so. Das heißt, da muss ich nicht viel verhandeln, sondern muss quasi, wir müssen uns nur einigen, ob es eine Beförderung gibt oder nicht. Aber auch da vielleicht gibt es so ein paar Quick Wins für alle, die jetzt hier ihre nächste Gehaltsverhandlung planen wollen. Das erste wäre, keine runden Zahlen nutzen. Also sowas wie, ich verdiene jetzt 50.000 und will auf 60.000 kommen, weil es halt so random ist und man häufig auf der ersten ungeraden Stelle attackiert wird von der anderen Seite. Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, ich will die Preise um 10% erhöhen oder ich will 10% mehr Gehalt, dann wäre die logische Antwort, dass du auf der anderen Seite als mein Chef sagst, ja komm, lass mal 5 machen. Wenn du jetzt aber sagst, ich hätte gerne zum Beispiel 11,3% mehr Gehalt, dann suggerierst du mit der Genauigkeit eine stärkere Verhandlungsposition, dass du dir was überlegt hast. Das musst du natürlich auch tun. Und meistens ist dann eher das Gegenangebot, okay, dann lass uns 10 machen. Weil wir alle irgendwie auch faul sind in unseren Verhandlungen und nicht diese Nachkommastellen vielleicht auch wollen. Das heißt auch hier hoher Preisanker, Genauigkeit, in Klammern psychologische Genauigkeit. Und dann natürlich wie auf allen Seiten Alternativen planen. Was gibt es außer Preise, was ich noch für Wert abschöpfen kann? Zusätzlichen Urlaub, Sabbatical, Fortbildungsbudget, neuen Titel und so weiter, damit man dann am Ende das beste Paket rausholt.
Das ist toll. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Value im Podcast. Ich glaube, das wird viele Leute freuen, selbst wenn sie, wenn das sozusagen nicht direkt zum Thema Pricing, ich glaube, Tipps zum Thema Gehaltsverhandlung oder Karriere kommen auch immer sehr gut an, wie du es wahrscheinlich auch in deiner Schranner-Folge gesehen hast. Das hat eine hohe Nachfrage.
Ich hoffe, es haben auch alle so lange durchgehört hier, sonst.
Wir haben 100% Hördurchrate immer. Meine letzte Frage an dich gleich wird sein, was ist vielleicht ein wichtiger Bestandteil deines Jobs, den von außen vielleicht keiner so richtig sieht oder wo von außen man gar nicht so einschätzt, dass das nun so einen großen Hebel hat an deinem Value oder an deinem Job. Und bevor du das beantwortest, kannst du jetzt schon mal kurz nachdenken, würde ich gern den Zuhörern empfehlen, jetzt schon mal diesen Podcast zu abonnieren. Also wenn du bisher durchgehört hast, wovon ich ja natürlich ausgehe, dann hat dir das Gespräch mit Sebastian ja gefallen und dann macht es total Sinn, auch bei unserem Podcast reinzuhören, zu bleiben und bei der nächsten Folge mal dabei zu sein. Und wenn du schon dabei bist, dann freue ich mich natürlich auch über eine Sternchenbewertung, denn das geht hoffentlich einigermaßen schnell, aber tut uns allen, die an diesem Podcast arbeiten, sehr, sehr gut und ist natürlich ein tolles Feedback für unsere Arbeit. Und dafür schon mal lieben Dank. Und jetzt bin ich gespannt, welche Bestandteile deines Jobs, Sebastian, besonders werttreibend oder wichtig sind, aber gar nicht immer von außen sofort erkannt werden.
Also erstmal jetzt nur noch weiterhören, wenn ihr 5 Sterne für den Podcast gegeben habt. Ansonsten kurze Pause, ich renne nicht weg. Aber wenn ihr das gemacht habt, hier jetzt die Antwort. Also mir fallen da 2 Sachen ein. Mhm. Das eine ist, klingt banal, aber ich glaube, es ist das Team. Denn ich bin irgendwie so Pricing-Nerd und habe viel Erfahrung irgendwie in Beratung gesammelt, war aber auch bei ProSieben, Axel Springer und Bertelsmann, also wie Corporates gesehen. Und ich glaube, viele, die so eine ähnliche Vergangenheit haben, machen irgendwann so eine One-Man-Pricing-Consulting-Show. Und ich finde, das ist für mich nicht erfüllend. Ich finde, dass wir haben jetzt irgendwie insgesamt bei High 50 Leute oder 55 oder so, ist jetzt egal, im Pricing jetzt 20 ungefähr. Und ich finde den täglichen Austausch mit den, ich bin ja da der älteste, jüngeren Kolleginnen und Kollegen wirklich erfüllend, weil ich so viel lerne an Technologie, an KI-Adoption, an neuen Methoden, die ich nicht mehr gelernt habe. Das ist, glaube ich, für mich die größere Learning Experience persönlich ist, in so einer kleinen Beratung zu arbeiten mit irgendwie ein paar Leuten, die wirklich schlau sind und Bock haben, was zu ändern. Und ich finde, diese Kultur brauchen auch moderne Beratungen, dass jetzt ja vom Praktikanten bis zum Co-CEO irgendwie alle diese Lernbereitschaft mitbringen. Und das versuchen wir auch zu fördern. Das macht mir sehr viel Freude und deswegen ist es für mich das bessere Setup. Ich spreche für mich, Sebastian Vogt, persönlich. Und das Zweite, wenn ich jetzt ein bisschen inhaltlicher werde, macht mir tatsächlich am meisten Spaß der, wie wir immer sagen, der Discovery Call mit dem Kunden. Da kommt jetzt ein Kunde, der hat ein Geschäftsmodell, was ich zu 80% noch nie so genau in dieser Tiefe gesehen habe. Vielleicht mal verwandte Branchen links und rechts. Der hat ein Problem, was natürlich recht individuell für ihn ist. Und dann zu überlegen, wie können wir ihm helfen? Mit einer klar, da hast du einen gewissen Sales-Anteil drin, aber mit einer guten Ehrlichkeit. Wie können wir helfen? Sind wir da die Besten in dem Bereich? Oder vielleicht aber auch, würde ich genauso sagen, versucht es mal da und da, weil ich glaube, die sind da besser, die haben da die besseren Branchenreferenzen, die sind in dem fachlichen Thema in dem Fall besser. Wir haben das Glück, wir haben, seit wir das Pricing-Team machen, seit 4 Jahren eine gute, läuft wirklich gut. Ich glaube, andere Pricing-Beratungen haben da ganz andere Probleme gerade. Deswegen gebe ich auch gerne Dinge ab, wo wir vielleicht nicht die Besten sind und performe dann da richtig gut, wo ich glaube, dass uns da keiner anderer das Wasser reichen kann. Also diese Fokussierung hilft uns, glaube ich, sehr stark, am Ende sehr gute Projekte abzuliefern. Und diese Ehrlichkeit in der Discovery, genauso wie die, sagen wir, mentale Aufgabe, eine gute Lösung zu finden, das reizt mich jedes Mal aufs Neue. Und wenn jemand da draußen eine Pricing-Herausforderung hat, ich mache es jetzt spontan, eigentlich wollte ich das gar nicht, aber schreibt mir mal pricing@hai.co oder sebastian.vogt@hai.co. Ich mache immer gerne so Free Pricing Opportunity Checks. Ihr habt irgendein Problem, oft Startups, lasst uns eine halbe oder eine Stunde darüber reden, vielleicht kann ich euch helfen und dann seid ihr happier und profitabler, und wenn wir dann in 3 Jahren nochmal reden, dann machen wir ein Projekt zusammen. So.
Tolles Angebot, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, ob sozusagen auch ich da einen Slot kriege, weil ich das schon natürlich super spannend finde und mich mit meinem Pricing, mit meinem Beratungsthema glaube ich, viel zu wenig damit beschäftige. Also ich glaube, ich gebe viel mehr Energie drauf, irgendwie Kunden zu finden und zu beraten, als zu gucken, ob eigentlich der Value, den ich gebe, vielleicht viel besser bepriced sein könnte. Also super, aber, super Thema.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, die Frage ist, willst du wirklich diese Energie auch noch aufbringen in dem Moment, wo du eine gute Lösung erarbeiten willst und überzeugend sein willst, wie viel Energie willst du noch aufbringen, um dir einen Preis zu überlegen? Na, wenn du keine Struktur hast, keine, wie gesagt, Strategie, wenig Analytik, dann musst du jedes Mal ja neue Energie aufbringen. Aber wenn du gewisse Guidelines hast, sei es irgendwie, deswegen gibt es ja Tagessätze und Wochensätze oder irgendwas, wenn du das schnell aus der Pistole überzeugend rausschießen kannst, dann ist das ein Value für deinen Kunden, weil er da natürlich auch Sicherheit hast und du natürlich auch den marktfähigen Preis mit viel Zuversicht nennen kannst. Also insofern, das Angebot gilt auch für dich. Lass uns gerne, ob wir jetzt hier im Nachgang oder später nochmal sprechen, und allen anderen biete ich es auch gerne an. Ihr seht, ich mag das Thema, macht total Spaß und häufig hilft man auch Leuten.
Vielen, vielen Dank, Sebastian. Das hat mir viel Spaß gemacht und da waren viele Anekdoten und Learnings dabei, die ich wirklich sehr spannend fand und die so in meinem normalen Alltag viel zu wenig Raum haben oder wo ich gar nicht so viel drüber nachdenke. Ganz, ganz viel Erfolg dir und euch und danke für die Einblicke aus eurer Arbeit.
Danke, Christoph. Und ich räusper noch zweimal.
So, dann, liebe Grüße an Pascal, genau.
Liebe Grüße an Pascal das und alle anderen. Ciao.
Ich freue mich, dass auch du zu Hause zugehört hast. Ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, dann hören wir uns auch nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich und bis dahin, komm gut durch deine Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Sebastian
und von Christoph. Tschüss.